So geht der Tag dann los, dann geht man zum Frühstück, dann macht man ein paar Anwendungen, dann gibt es eine Untersuchung, dann gibt es Sauna, Pool, abends gibt es Vorträge, zwischendurch natürlich auch immer die Mahlzeiten, auf die man sich halt auch ein bisschen einlassen soll, man soll da Zeit mitbringen. Dann ist ein Tag schnell rum.
Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
Ein Aufenthalt im Lanzerhof, was heißt das eigentlich? Wir bekommen immer wieder die gleichen Fragen gestellt. Was mache ich da den ganzen Tag? Was bekomme ich zu essen? Und was soll ich anziehen? Und wir haben uns überlegt, dass wir mal eine extra Folge dazu machen, um diese ganzen Fragen zu beantworten. Das machen wir aber nicht selbst, sondern wir fragen jemanden, der gerade im Lanzerhof war und gerade erst abgereist ist. Matthias Oppenhövel ist ein deutscher Fernsehmoderator. Er ist seit vielen Jahren das Gesicht der ARD-Sportschau sowie der Skisprungübertragung der ARD gewesen. Den nicht so sportaffinen HörerInnen ist er durch Formate wie The Masked Singer auf ProSieben bekannt. Ab Herbst 2021 werden wir ihn unter anderem einmal die Woche bei dem neuen Live-Format Zerwakis und Oppenhövel zu sehen bekommen. Herzlich willkommen, Matthias Oppenhövel.
Hallo Nils, grüß dich.
Ja Matthias, einmal vorab bemerkt, wir kennen uns schon seit 12 Jahren. Von daher, ich hatte in der Einleitung gesagt, dass wir einen ganz neutralen Feedback hier bekommen, aber du hast mir versprochen, dass du ein ganz ehrliches und offenes Feedback geben wirst. Als du das so nochmal betont hattest, hatte ich schon ein bisschen Angst bekommen. Muss ich Angst haben?
Überhaupt nicht, nein. Es war ein toller Aufenthalt, der mir sehr gut getan hat im Lanzerhof am Tegernsee. Alle waren nett, freundlich, zuvorkommend, dementsprechend gut gelaunt war ich in diesen 9 Tagen, aber ja, man sollte natürlich schon wissen, auf was man sich einlässt, wenn man im Lanzerhof eincheckt. Also ein Kollege von mir, der war auch zufällig da und der wusste es vorher nicht und der guckte so im Internet und sagte so, ach, das sieht doch schön aus und toller Pool, tolles Hotel, tolle Zimmer und das Essen ist bestimmt auch reichlich und gut. Da gehe ich jetzt mal eine Woche hin und tanke so ein bisschen auf. Nein, das Essen könnte vielleicht für den einen oder anderen nicht reichlich sein, aber das hat ja auch seinen Sinn.
Ja, sehr lustig. Also wir hatten in der Tat in der Zeit während der Corona-Schließung, weil wir ja eine zugelassene Klinik sind, hatten wir ja geöffnet und von daher hatten wir einige, ich sage sie jetzt einfach mal, Wellness-Gäste. Und man muss ganz ehrlich sagen, also so richtig Wellness würde ich jetzt den Lanzerhof auch nicht so richtig einordnen, muss man ganz ehrlich sagen.
Nee, ist es auch nicht. Also man tut zwar sehr viel für seinen Körper, aber es schmerzt auch hier und da so ein bisschen. Aber das hat ja auch wirklich einen Effekt. Aber da kommen wir ja noch zu.
Genau. Also im Englischen würde man Pampering sagen. Das glaube ich, ist das falsche Wort, was definitiv nicht zum Lanzerhof passt. Du warst jetzt ja schon zum zweiten Mal da, deswegen bist du ja eigentlich schon quasi ein Profi. Und wir wollen ja einfach mal über die ganzen Fragen reden, die sich Menschen immer stellen, wenn sie das erstmal in den Lanzerhof kommen. Und da fangen wir ja im Grunde genommen eigentlich schon mit der Buchung an. Das heißt, was hast du im Vorwege eigentlich gebucht oder suchst du dir dein ganzes Programm schon aus oder wie hat das funktioniert?
Also bei mir persönlich hat es so funktioniert, dass ich natürlich wusste, es gibt so ein Basispaket, ne, was alle haben. Das ist die klassische Detox-Kur. Der Darm und alles wird erstmal entgiftet in den ersten Tagen. Aber dazu gibt es ja Anwendungen, die auch zum Basispaket gehören. Heilmassagen, Detox-Drainagen, Fußreflexzonenmassagen. Das ist alles drin. Und Infusionen mit Eigenblut und Vitaminen, damit man also auch durch die Kur kommt. Da wird man also schon sehr schön gesundheitlich umsorgt. Ich persönlich habe das dann auch zum Anlass genommen. Ich bin jetzt 50 und wollte die eine oder andere Vorsorgeuntersuchung dann auch mal machen in dieser Zeit. Und das bietet sich natürlich an. Man ist eh dort, man hat irgendwie tolle medizinische Betreuung in vielen Bereichen. Und dann habe ich auch immer so ein Langzeit-EKG gemacht, so ein Belastungs-EKG, zu gucken, ob kardiologisch irgendwie alles noch einigermaßen in Ordnung ist. Und das war alles sehr, sehr positiv. Insofern kann man so einen Lanzerhof-Aufenthalt halt auch mit so einem wirklich Vorsorge-Checkout ab sehr, sehr perfekt kombinieren. Und das habe ich gemacht.
Mhm, sehr gut. Und hast du dich in irgendeiner Weise darauf vorbereitet? Das heißt also, gab es dann irgendwas, dass du sagtest, okay, in der Zeit, bevor du angereist bist, hast du irgendwas gemacht?
Ehrlich gesagt gar nicht. Da blieb auch gar nicht die Zeit, weil ich Ich war in München und habe noch mit Linda Zawakis zusammen den Piloten aufgezeichnet für Zawakis und Optenhövel Live. Also Pilot ist im Prinzip so die erste Testsendung in dem Studio und letztendlich eine ganz normale Sendung, wie wir sie dann auch im Herbst machen würden. Aber das kriegt keiner zu sehen, sondern nur das Team oder vielleicht so eine kleine Marktforschung gemacht und so weiter. Also ich hatte eigentlich stramm zu tun noch an dem Wochenende und bin dann am Montag zum Tegernsee gereist und war ehrlich gesagt an dem Wochenende jetzt auch kulinarisch jetzt nicht wirklich vorbildlich unterwegs. Wie man sich das vorstellen kann, ist das halt in so einer Studiosituation und mit Fernsehaufzeichnungen halt auch nicht immer möglich. Insofern kam ich relativ unvorbereitet dann dort an, was aber gut war, weil dann hat man auch gemerkt, so jetzt kann man mal wieder ein bisschen auf sich achten.
Na, es ist ein bisschen der härtere Weg. Also wenn man schon mal anfängt, ein bisschen weniger zu essen oder Alkohol, Kaffee, solche Sachen runterzufahren, wegzulassen, das hilft wahrscheinlich schon. Aber
absolut, das hilft. Das war also Alkohol und sowas war nicht an dem Wochenende, weil wie gesagt gearbeitet wurde. Aber ich habe jetzt meine Essensfrequenz jetzt nicht gegen Null schon vorher gefahren. Ich weiß, dass sowas im Prinzip recht hilfreich ist, war aber mir logistisch nicht möglich.
Es ist ja normalerweise so, dass du, ich weiß gar nicht, wir reden jetzt nicht, wo du wohnst, aber du wohnst auf jeden Fall nicht in München, wo ihr die Aufzeichnung hattet.
Ich wohne in Köln, das kann man erfahren, überall, insofern kann man es auch hier erzählen.
Okay, aber normalerweise wärst du ja quasi, oder abgereist, sagen wir mal abgereist, bist du dann ja mit dem Flugzeug, ich weiß gar nicht, ob man das heute aus ökologischen Gründen noch sagen kann, aber grundsätzlich, sage ich mal so, war die Anreise über den Flughafen München oder Abreise Flughafen München, ist das soweit korrekt, ne?
Genau, das war so und ich war dann in einem Hotel in München untergebracht von ProSieben und wurde dann letztendlich von einem Fahrer vom Lanzerhof abgeholt. Da wurde der Koffer reingepackt. Hinten gab es reichlich Wasser zu trinken, also
keine Snacks.
Die Getränkesorte, die sich in den nächsten 9 Tagen nicht großartig verändert hat. Und dann ging es auch schon los und da waren wir in einer knappen Stunde da.
Okay, und was passiert, wenn man dann ankommt? Also was muss ich dann erwarten? Bin ich dann, gehe ich dann direkt zum Arzt oder was passiert?
Das kommt so ein bisschen drauf an, was man für eine Anreisezeit hat. Ich war am Nachmittag dort, dann ging es erstmal zum PCR-Schnelltest. Ne? Also da ist ja alles auf Sicherheit und Corona konform wird erstmal ein Schnelltest gemacht. Bis der dann ausgewertet ist, habe ich mich auf mein Zimmer schon begeben können, habe so ein bisschen ausgepackt und letztendlich hätte man dann auch schon sogar an Aktivitäten teilnehmen können. Ne? Also es wird ja einiges angeboten, Yoga, Pilates, Qigong und so weiter. Aber das war dann schon so im Nachmittagsbereich 17 Uhr, 17.30 Uhr und man weiß oder erfährt es da relativ schnell, es wird zeitig zu Abend gegessen. Ja? Also der Slot beginnt um 17.30 Uhr, geht bis 18.30 Uhr. Ja? Also als Unbeteiligter würde man jetzt denken, oh, das ist ja wie im Altenheim. Das hat aber auch seinen Sinn, weil es ist völlig ungesund, noch spät abends viel zu essen, weil natürlich einfach die Verdauung schon ein paar Stunden braucht, wenn sie richtig perfekt laufen soll. Insofern kann man sich da dann schon drauf einstellen, dass es sehr früh was zum Abend auf dem Teller gibt. Und das war aber am ersten Abend noch einigermaßen üppig. Das würdest du jetzt wahrscheinlich auch erfragen wollen, was es gibt.
Was dein letztes Essen war, ja.
Genau, The Last Supper war also keine Haxe mit Knödeln und Kraut und so, sondern Brot, natürlich gesundes, teilweise glutenfreies, was für mich gar nicht so schlecht ist. Also Buchweizen, Toast und Brot.
Was sehr lecker Avocado ist, by the way, dieser Buchweizen-Toast, ich liebe ihn, ehrlich gesagt.
Super lecker. Avocado-Aufstrich, Hirschschinken und ein Süppchen, ein puriertes Süppchen. Und besagter Kollege, den ich gerne nochmal zitieren will, der kam irgendwie 2 Tage später auch so abends an und hat dann dieses doch recht üppige Tablett dann aufs Zimmer gekriegt und war dann 5 Minuten später fertig und kam dann runter und meinte, boah, ich hab noch so Hunger. Sagt mal, gibt's hier immer so wenig? Und da meinte ich nur zu ihm, warte mal ab bis morgen.
Eine gewisse Schadenfreude höre ich da.
Eine gewisse Schadenfreude war da. Aber ihm hat's, kann ich ja schon vorwegnehmen, Spoiler jetzt nicht an dieser Stelle, ihm hat's trotzdem sehr, sehr gut gefallen. Er war völlig unbefleckt, was da auf sich, auf ihn zukommt. Aber er hat sich auch prächtig erholt. Aber es ist wirklich so, dass es dann am Abend vor dem, ja, vorm Start der Kur, gibt es noch verhältnismäßig satt auf dem Teller. Aber das ändert sich schlagartig.
Okay. Und sag mal, wann hast du das erste Mal dann deinen Arzt gesehen? Also du hast ja während der gesamten Zeit einen festen behandelnden Arzt, zumindest für die Grundanwendung. Wann hast du den dann das erste oder die das erste Mal gesehen?
Meine Ärztin habe ich dann wirklich ganz früh am Morgen gesehen. Ich glaube, 8 Uhr hatte ich meinen Anfangstermin bei der Ärztin. Das ist dann so eine Art Anamnese. Dann wird erstmal, ich kannte sie schon, weil ich ja schon zweimal da, also zum zweiten Mal da, vor 7 Jahren. Und sie kannte dann auch schon so meine Problemchen und Baustellen. Also ich habe diverse Unverträglichkeiten, was ein bisschen nervt. Und hat dann auch gesehen, dass ich mich zwar in Teilbereichen dran gehalten habe, aber immer noch, ja, es war ordentlich Luft im Bauch. Ja, und da ging es dann dran, diese Luft irgendwie wieder loszuwerden, beziehungsweise einfach auch wirklich ein komplettes Darm-Detox-Programm zu starten. Und das ging dann wirklich am Folgetag direkt morgens um 8 Uhr los.
Ich finde ja mal ganz interessant, es buchen ja eigentlich theoretisch alle das gleiche Basispaket. Ich sage aber immer so, am Ende hat keiner das gleiche Basispaket, weil es eigentlich nach der ersten Arztgespräch, ersten Aufnahme sozusagen sich ja komplett ändert. War das bei dir auch so?
Ich habe ja den Vergleich letztendlich nur zu meinem ersten Aufenthalt, aber es ist tatsächlich so, dass ganz individuell dann ein Programm zusammengestellt wird, wo dann auch auf die, ja, einfach auf das Goal, auf die Bedürfnisse, was man in dieser Zeit erreichen möchte, eingegangen wird und wird aber selbst dann auch bei so Sachen wie Massage drauf geachtet, ob man darauf steht. Ne? Manche Leute mögen es ja nicht, wenn ihnen an Füßen rumgespielt wird, dann ist so eine Fußreflexzonenmassage jetzt vielleicht nicht wahnsinnig ergiebig. Manche mögen auch theoretisch gar keine Massage, kann ich persönlich überhaupt nicht verstehen, weil gerade jetzt nach 1,5 Jahren Pandemie habe ich mich persönlich sehr, sehr gefreut, immer wieder irgendwie zu entspannen bei einer Massage, weil das ja auch monatelang nicht ging. Aber genau, also es wird dann wirklich ein ganz individuelles Programm zusammengestellt, was sich dann doch sehr verändert von einem anderen Gast, vor allen Dingen halt auch in der berühmten Kurstufe, die sich ja verändert.
Mhm. Was sind denn die Kurstufen?
Zu einem Nachbarn. Ja, die Kurstufen sind eigentlich die Einjustierung, wie sehr man letztendlich Diät durchziehen will und vielleicht auch muss. Ich hatte bei meiner ersten Kurstufe, das war vor 7 Jahren, Kurstufe 1. Das ist sehr freudlos, kann ich sagen an dieser Stelle. Das ist morgens ein Getreidebrei mit so ein bisschen Zimt. Das ist aber auch schon dann das Höchste der Gefühle. Und ein Buchweizentoast, die sogenannte Kauschulung. Wollen wir da schon
ja,
reingehen?
Ja, erzähl doch mal, was die Kauschulung ist.
Die Kauschulung, lieber Nils, das ist letztendlich nichts anderes, als dass man dem Körper mal zu verstehen gibt, Essen wird gekaut und nicht geschlungen und geschluckt. Also F.X. Meyer, der Erfinder dieser Kur, hat herausgefunden, dass man eigentlich so 30 bis 40, vielleicht auch 50 Mal einen Bissen kauen sollte, bevor man ihn schluckt, also sogenanntes Einspeicheln. Dadurch werden die Verdauungsenzyme freigelegt, sodass der tiefere Verdauungsapparat geschont wird. Ne? Also dran denken,
Gut gekaut ist halb verdaut.
Weißt du, ich weiß, dass du diesen Satz ja als Tattoo auf dem Rücken trägst. Ja? Mhm. Einer der Merksätze des Lanzer Hofs. Aber genau so ist es. Also man beißt ab vom Toast, kaut ordentlich. Das ist auch schon ein bisschen bissfest, dieses Toast. Das ist von der Konsistenz hilft das. Weil normalerweise wird man ja denken, 30 Mal kauen, ja, ist ja auch nichts mehr da. Dann ist er wirklich nur noch flüssig. Aber das passt schon. Dann nimmt man einen Löffel von dem Brei. Und dann genießt man das. Und man kann sich ausrechnen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass das dauert. Und genau das ist der Sinn, dass es dauert. Also man soll das Essen halt auch wirklich in die Länge ziehen. Denn es ist tatsächlich so, dass der Botenstoff im Gehirn nach 20 Minuten, glaube ich, einsetzt, ich bin satt. Ja, also, und wenn man bis zu diesen 20 Minuten halt schon drei Teller, dreimal Haxe weggespachtelt hat, dann ist das leider nicht ergiebig gewesen, weil das Gehirn weiß davon jetzt nichts, dass man satt war. Insofern, man soll sich Zeit lassen und das kann man halt mit dieser Kauschulung. Ich war bei Kurstufe 1. Das Mittagessen der Kurstufe 1 ist exakt das Gleiche. Ein Brei mit einer Kauschulung. Und das Abendessen, jetzt kommt's, jetzt wird's schön, ist einfach nur eine Basenbrühe. So, das ist das Essen in Kurstufe 1, ich glaube, 3 oder 4 Tage lang. Und da geht man schon relativ auf dem Zahnfleisch. Ich war da vor 7 Jahren echt, hing da ein bisschen durch. Das ist so die sogenannte, das sogenannte Kur-Drama.
Kurkrise.
Oder die Kurkrise. Das hatte ich wirklich vor 7 Jahren so ein bisschen. Aber das hängt, wie gesagt, immer mit der Mahlzeit beziehungsweise mit der Menge an. Diesmal hatte ich Kurstufe 2 extra gewählt, weil ich genau darauf keine Lust hatte. Und das hat gleich viel besser geklappt. Also ich hatte 0 Kurkrise. Mir ging es die ganze Zeit prächtig. Ich habe natürlich gemerkt, der Körper fährt runter und er braucht aber auch gar nicht so viel Nahrung. Und da war so das Frühstück ähnlich oder beziehungsweise das Gleiche. Auch so ein Quinoa-Brei, so ein Getreidebrei mit Kauschulung. Und mittags gab es aber dann gedünstetes Gemüse, Brokkoli, rote Beete, Kürbis, auch üppig.
Also das ist nicht wirklich schlecht, ne? Das ist relativ viel, finde ich eigentlich sogar.
Das ist relativ viel in so einem Bowl und dann eine Eiweißzulage dazu oder Kohlenhydrate. Also entweder Eiweißzulage ist so ein kleines Stückchen Fisch oder Lachs-Tatar oder halt
Tofu eine Kartoffel auch, also oder zwei. Tofu gibt es ja auch vegan.
Genau. Genau. Also das ist im Prinzip letztendlich das Mittagessen. Man merkt schon, wie gesagt, Trennkost wird sehr groß geschrieben, weil es einfach auch sehr schonend ist für den ganzen Verdauungsapparat. Also entweder Eiweiß oder Kohlenhydrate, aber nicht Eiweiß und Kohlenhydrate zusammen. Und abends gibt es ein Süppchen, was aber auch ein großer Teller ist. Püriertes Gemüsesuppe mit Toast. Also da gibt es dann etwas übersichtlich, weil, wie gesagt, es für den Darm, der sich dann in der Nacht und 12 Stunden lang am besten erholt, indem er halt abends nicht noch eine Jumbo-Pizza verarbeiten muss. Und das ist dann im Prinzip das Essen der Kurstufe 2. Klingt jetzt nicht wahnsinnig viel mehr, aber durch das doch reichhaltige Mittagessen ist das ein enormer Unterschied gewesen.
Ja, und ich muss
auch es ging mir sehr gut.
Ich muss auch wirklich sagen, also sowohl ich kann das von mir aus sagen, als auch ich habe viele Freunde, die regelmäßig kommen, dass sie auch sagen, so richtig Hunger haben sie damit eigentlich nicht. Man hat Appetit auf gewisse Dinge, dass man mal Lust hat, das und das wieder zu essen oder sowas. Aber so richtig, dass sie wirklich über Hunger klagen, da ist man bei der Stufe eigentlich relativ gut aufgehoben.
Absolut. Also ich habe auch, ich hatte glaube ich 3 Tage oder 4 Tage 2.0. Das spricht, also da ist dann abends auch nichts warm, sondern beziehungsweise die Suppe. Aber bin dann sogar nach 4 Tagen auf 3.0 gekommen. Da hat man dann noch eine Zutat mehr beim Mittagessen.
Ich glaube, da gibt es eine Suppe vor dem Gemüse.
Oder das wahlweise. Und das war, aber auch 2.0 hat völlig ausgereicht. Also man glaubt gar nicht, mit wie wenig Nahrung man ausreichend versorgt ist. Klar, man, es gibt immer so ein paar Gedanken, dass man so drüber nachdenkt, ach ja, jetzt noch so ein kleines Dessert hinten rein wäre auch so nicht schlecht oder vielleicht mal zwischendurch einen Kuchen. Aber genau das ist ja der Punkt, das kriegt man da ja auch sehr gut vermittelt, dass diese Zwischenmahlzeiten und diese Zwischensnacks, das ist halt Gift und das ist halt im wahrsten Sinne des Wortes über wahrscheinlich lange Zeit dann irgendwann mal auch tödlich, weil genau das ist es, was der Körper halt nicht braucht. Also wenn man regelmäßig dreimal am Tag isst, dann ist das völlig, völlig ausreichend.
Ich finde es wirklich beeindruckend. Du hast wirklich viel, viel mitgenommen. Also ich hatte dich ja am Anfang schon so ein bisschen als Profi bezeichnet. Ich habe es nicht so ernst gemeint, aber ich bin ganz beeindruckt, was du jetzt alles weißt, ehrlich gesagt.
Ja, man kriegt das schon eingetrichtert. Und was aber auch gut ist, weil es ist natürlich in der Summe, und wir kommen ja vielleicht später auch noch mal ein bisschen zu dem Vergleich, der zwischen dem ersten Aufenthalt und dem zweiten. Es ist schon viel. Also man kriegt schon viel Leitsätze, man kriegt auch viel Philosophien, die sich dann teilweise je nach behandelndem Therapeuten oder auch Arzt nicht widersprechen, aber man hat auch nicht immer eine komplette 1:1 Schnittmenge, weil es natürlich auch unterschiedliche Menschen sind. Und da muss man selber immer so ein bisschen gucken, wo man sich was von annimmt und wie viel. Und da muss man natürlich so ein bisschen seine eigene Philosophie finden, wie man dann zukünftig sich ernähren will und so durchs Leben gehen will. Insofern ist das schon eine Menge. Und wenn man zum ersten Mal da ist, ist es vielleicht sogar, kann es einen auch ein bisschen überfordern. Das gebe ich sogar offen zu, wenn man sich gar nicht drauf einlässt, was da passiert vorher. Aber schon beim zweiten Mal hat man eine ganz andere Sicherheit, was man sich dann davon mitnimmt und was nicht.
Eine der wirklich häufigsten Fragen, die ich immer wieder gestellt bekomme, ist ja, was mache ich denn da den ganzen Tag? Die Leute können sich immer gar nicht vorstellen, wie so ein Tagesablauf im Lanzerhof aussieht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann die Frage auch immer nicht schlecht beantworten, aber ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich mich gelangweilt habe. Also vielleicht, du bist jetzt ja noch frischer dabei, also erzähl doch mal.
Es ist wirklich so, dass man sich nicht langweilt. Das kommt aber auch immer darauf an, wie man kriegt praktisch einen Stundenplan. Ne? Also es ist praktisch ein Behandlungsplan, den man jeden Tag ausgedruckt bekommt, der sich dann teilweise auch mal ein bisschen verschieben kann, wenn man dann spontan doch noch sagt, hey, ich möchte eigentlich ganz gerne mal kurz in die Kältekammer bei minus 110 Grad, was ich auch gemacht habe. Da haben wir ja
eigentlich immer mal zwischendurch Luft drauf, oder?
Ja, natürlich, ja klar. Einfach mal ein paar dicke Socken an, eine Mütze auf und gerade ist ja nix, dann einfach mal Kältekammer. Insofern kann man auch ganz spontan so ein bisschen seinen Schedule umschmeißen, wenn das dann zeitlich möglich ist. Und der war echt immer sehr voll. Wie gesagt, das lag natürlich daran, weil ich mir auch einige Vorsorgeuntersuchungen dann auch noch vorgenommen habe, dann geht der Tag schon schnell vorbei. Es bleibt aber immer auch noch Zeit, um sich mal für eine halbe Stunde einen Pool zu legen und ein Buch zu lesen und so. Das sollte auch sein. Man soll sich ja generell wirklich auch mit allem ein bisschen runterfahren. Aber es gibt schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man da die Zeit rumkriegen will und kann. Also es geht dann morgens los mit dem Morgen erwachen in der Natur. Das ist sehr, sehr schön. Das habe ich jedes Mal gemacht. Also so erwachen im Wald, also strammes Gehen. Morgens um 7, entweder am Golfplatz entlang, der direkt daneben ist. Es ist auch ordentlich bergig, ne? Also du kennst es da ja. Es ist jetzt irgendwie nicht, dass man da überhaupt keinen Puls kriegt, wenn man da so ein bisschen hügelig auf nüchternen Magen rumwalkt. Da gibt's ein integriertes schönes Stretching, manchmal sogar auf dem Pavillondach mit Blick auf den See. Dann der Barfußpfad, der wunderschön ist, macht man dann auch noch, wo man barfuß über Kiesel geht, Moos, Holz, Scherben. Also ein bisschen abgeschliffene Scherben und dann das Kneippfußbad bei gefühlten Minustemperaturen. Es ist kalt, aber es ist toll. So, und dann, so geht der Tag dann los. Dann geht man zum Frühstück, dann macht man ein paar Anwendungen. Dann gibt es eine Untersuchung, dann gibt es Sauna, Pool. Abends gibt es Vorträge, zwischendurch natürlich auch immer die Mahlzeiten, auf die man sich halt auch ein bisschen einlassen soll. Man soll da Zeit mitbringen. Dann ist ein Tag schnell rum.
Man hat ja, also du hast jetzt ja immer noch den Spitznamen weg am Lanzerhof als Walkman-Opti. Möchtest du dazu was sagen?
Walkman-Opti ist sehr schön. Ja, ich hab eine Kameraendoskopie gemacht, die so mit der sogenannten Pillcam. Und das ist halt eine Darmspiegelung, die man nicht richtig unter Vollnarkose macht, sondern man schluckt tatsächlich eine kleine Kamera, die in eine Pille verbaut ist. Und es war weird. Also ich hatte die in der Hand und dann wurde gesagt, so, und jetzt runter damit. Und auf einmal blinkte die auch noch. Ne? Die hatte natürlich einfach ein Scheinwerferlicht drauf, damit man überhaupt was sieht. Und es war so ein bisschen wie die Reise ins Ich.
Ja, ich dachte auch gerade, die Reise ins Ich.
Es ist wie die Dennis Reise Quaid. Ins Ich. Ne? Also Dennis Quaid und Martin Short und ich habe einfach mal die Reise ins Ich zugelassen, habe diese Kamera geschluckt, habe dann ein Empfangsgerät um die Schulter gelegt bekommen. Es sah wirklich aus wie ein Walkman von 1981. Und zwar ein wirklich der größte Walkman. Sah wirklich aus eigentlich wie so ein Transistor-Rekorder. Und bin damit dann leider einige Stunden rumgelaufen. Es sah wirklich aus, als wenn ich irgendwie die Leute ein bisschen mit Musik aus den 80ern beschallen wollte. Aber ich konnte anhand dieses Empfangsgerät, was sehr lustig war, tatsächlich auf einem kleinen Monitor gucken, wo sich die Kamera gerade in meinem Körper befindet. Ich konnte nicht mit ihr sprechen, was sehr schade war, weil sonst hätte ich wirklich Reise ins Ich 2 komplett 1:1 drehen können. Aber ich konnte sehen, wo sie sich gerade befindet und bin dann ab und zu natürlich da an den Medical Desk gegangen und habe gesagt, sag mal, ihr kennt doch den menschlichen Körper von innen besser als ich. Wo bin ich denn gerade? Ist das hier Kamener Kreuz? Wo biegt das Ding denn gerade ab? Das war schon weird. Aber natürlich sehr angenehm, weil nicht umsonst ist eine Endoskopie unter Vollnarkose, weil man das nicht so gerne bewusst erleben möchte. Mit so einer Pillcam kann man halt den Tag auch noch verbringen.
Und gar kein Verletzungsrisiko, das muss man ja auch mal sehen. Also letztendlich hat ja jede Endoskopie auch immer ein Verletzungsrisiko dabei. Also ich will die Endoskopie ja gar nicht schlecht machen, die bieten wir ja auch an. Aber nichtsdestotrotz, ich finde halt, das Schöne ist, dass du im Grunde genommen eigentlich, ja, also du schluckst einfach was und dann hast du den Tag bis auf den Walkman eigentlich sonst wie sonst. Also das ist schon
irgendwie absolut nett. Schwimmen gehen ist halt schwierig, aber der Rest geht.
Ja. Kältekammer und Sauna wahrscheinlich auch.
Ja, genau.
Aber sag mal, wo wir gerade beim Darm sind. Du hast einen Punkt bisher, ich weiß gar nicht, bewusst unterschlagen oder noch nicht erwähnt, glaube ich zumindest. Du nimmst ja jeden Morgen auch Bittersalz zu dir. Warum macht man das?
Bittersalz, klar, genau, das muss man auf jeden Fall zu sich nehmen und das ist letztendlich ein Magnesiumsulfat. Das ist eine Lösung, gießt man dann auf mit Wasser, wird vor dem Essen, also wirklich auf nüchtern Magen nach dem Wachwerden getrunken und reinigt dann
köstlich praktisch übrigens, by the way, köstlich.
Wunderschön schmeckt es, ja. Ich habe mir auch gleich 4 Eimer mitgenommen, und zwar 10 Kilo Eimer. Reinigt den gesamten Darm halt ne, in der natürlichen Richtung, also von oben nach unten. Reinigt alles durch. Das ist also quasi das Rohr frei für die Küche, für den Abfluss, nur für den Körper. Das nimmt man jeden Morgen.
Hast du es, darf ich kurz fragen, Fachfrage, hast du es vorm Wachen im Wald genommen oder danach?
Ich habe selbstverständlich davor genommen.
Oh, das ist aber wirklich so. Das habe ich mich nie getraut.
Das ist sehr mutig.
Sehr mutig. Weil man muss so sagen, zwischen, oh, jetzt setzt die Wirkung ein und ich muss zur Toilette, hat man ungefähr ein Zeitfenster von 30 Sekunden.
Ungefähr, ja, wenn man sich zusammenreißt. Ja. Aber Nee, das ging vorher aber schon, weil ich auch dran gewöhnt war und weil es hinten raus dann auch zeitlich ein bisschen schwierig war. Also Erwachen im Wald geht ja von 7 bis 7:45, ne? Und dann bist du ja danach auch ein bisschen verschwitzt, willst duschen und es gibt ja nur bis 8:30 Uhr Frühstück, beziehungsweise es kann ja auch gut sein, das hatte ich ja auch einige Male, dass um 7:45 oder so schon die erste Anwendung losgeht. Also ich habe es knallhart vorher getrunken und was soll ich sagen?
Es ist gut gegangen. Sag mal, dann glaube ich, dürfen wir an dieser Stelle auch nicht unterschlagen. Also Kaffee, Zucker, Alkohol.
Alles vorbei.
Ja, gibt es nichts.
Gibt es nichts und kam ich aber sehr gut klar. Das liegt zum einen daran, weil ich eigentlich gar keinen bis kaum Kaffee trinke. Auch wirklich kein Alkohol oder auch nicht rauche. Ich bin so ein Partyraucher und wo keine Party, da auch keine Zigaretten. Und
letztes Jahr war nicht viel Party?
Da ist nicht viel Party im Lanzerhof. Da sind alle um 22 Uhr in der Waagerechten und spätestens. Und insofern habe ich, was das angeht, das ist ja auch so die klassische Kurkrise, dass die Leute auf Entzug sind, da habe ich kein Problem mit gehabt. Es gibt ja sogar habe ich auch mitbekommen, es gibt medizinisch verordneten Kaffee, Espresso für den einen oder anderen. Ne?
Also für Leute mit ganz harten Kopfschmerzen, ja.
Ganz harten Kopfschmerzen, denen wird wirklich dann der Espresso dahingestellt und so, das brauchte ich nicht. Es gab auch teilweise Gäste, die, das finde ich auch ein bisschen hart, ne? Ich meine, die sind dann da auf Detox-Kur und direkt nach dem Essen wird raus auf die Terrasse und dann wird erstmal eine Kippe durchgezogen. Finde ich auch ein bisschen schwierig, weil es ist doch ein idealer Zeitpunkt, mit dem Quatsch aufzuhören, wenn man wirklich eine hohe Abhängigkeit hat. Insofern, freudiges an solchen Dingen sich erlaben oder so ist nicht. Also es gibt keinerlei Form von Gift im Körper in der Zeit.
Sag mal, mir geht's ja immer so, dass ich in den ersten Tagen auch mal so ein Bedürfnis nach Mittagsschlaf habe. Also dass ich so zwischendurch so einen kurzen Nap irgendwie mache. Hattest du das auch?
Hatte ich ehrlich gesagt nicht. Also ich war erstaunlicherweise jetzt dieses Mal gar nicht müde. Nie.
Okay.
Abends dann schon, ne? Also wenn man dann auf die Uhr guckt und sagt, come on, jetzt reiß dich mal zusammen, es ist 8:30. Du kannst jetzt nicht das Licht ausmachen. Das ist peinlich. Ja? Und dann hat man sich halt noch gezwungen, irgendwie so ein bisschen was zu lesen oder Fernsehen zu gucken. Was man natürlich auch nicht machen soll, weil man kriegt da ja auch beigebracht, wie eine gewisse Schlafhygiene auszusehen hat. Und eine Schlafhygiene ist halt wirklich nicht dahingehend zu beschreiben, dass man Blaulicht, sprich Fernseher oder Tablet oder Handy ausmachen, Licht aus, schlafen. Nein, also spätestens eine Stunde vorher alles Digitale weg, damit das Gehirn zur Ruhe kommt, damit der Schlaf auch tiefer wird und effektiver. Insofern sollte man da auch dran denken. Ich weiß, das ist super schwer. Also ich weiß, wovon ich rede. Aber ja, das ist aber dann ganz gut in der Zeit mal auszuprobieren. Und man merkt da wirklich eine Besserung. Aber ich bin abends sehr müde gewesen. Das war gut. Aber zwischendurch musste ich nicht nappen.
Okay. Ja, aber ich war wirklich überrascht. Also die ersten Tage da wirklich in der Summe, wenn ich mal zusammengerechnet habe, habe ich dann irgendwie locker mal, kam ich auf 12 Stunden Schlaf. Ich war wirklich so mit Naps und dann wirklich, wie du auch sagst, 9 Uhr im Licht aus, 6:30 Uhr rum wieder aufwachen. Also, ich dachte so, Mensch, 9 Stunden durchschlafen. Das ist ja schon wirklich ein Segen. Aber das ist ja auch wirklich bei jedem persönlich und unterschiedlich. Sag mal, absolut. Du warst jetzt 7 Jahre waren dazwischen. Man muss sagen, als du das erste Mal da warst, warst du ja auch am Tegernsee, da hatte der ja gerade relativ frisch aufgemacht. Wie würdest du jetzt so deine beiden Aufenthalte miteinander vergleichen?
Ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet. Also vor 7 Jahren, wie gesagt, es war eine deutlich härtere Kurstufe. Und ich wusste natürlich nicht so richtig, was da auf mich zukommt.
Da warst du in der gleichen Situation wie dein Kollege, den du schon mehrfach erwähnt hast.
Richtig, richtig. Und das hat mich dann schon hier und da auch ein bisschen körperlich, aber auch mental überfordert, weil ich natürlich auch so dachte, mein Gott, ne, ich habe dann auch da einige Unverträglichkeit-Tests gemacht, weil ich mir das schon dachte, da, Laktose und ich, wir kommen irgendwie hier nicht so zusammen mehr durchs Leben. Und dem war dann auch so. Und dann wurde mir dann ganz fein säuberlich so aufgemalt, was ich alles lassen soll in Zukunft und so. Und dann kommt man schon mit einem ganz schönen Rucksack an Informationen zurück und denkt so, oh Gott, man muss die Küche neu einrichten, das Leben kann so nicht weitergehen, sonst fällt alles zusammen wie ein Kartenhaus. Weil jetzt ist ja gerade meine Verdauung und mein Darm komplett resettet worden und alles ist sauber neu aufgesetzt. Und wenn ich jetzt vielleicht mal wieder irgendwas esse, was mir angeblich nicht bekommt, dann dann falle ich um. So ist es ja nicht. Und das merkt man aber erst mit so einer kleinen gewissen Routine, die natürlich dann einsetzt, wenn man sich mal ein bisschen mit Ernährung beschäftigt, was ich dann natürlich auch getan habe. Und dann nimmt man sich wirklich die Sachen raus, wo man genau weiß, das tut dir gut, oder lässt die Sachen weg, das tut dir nicht gut. Aber ein weiterer Lanzerhofsatz, der als Tattoo sich eignet, ist ja, die Dosis macht das Gift. Das ist nämlich genau der Punkt. Also selbst als laktoseintoleranter Mensch, der ich bin, lasse ich mir mein Caprese nicht nehmen, wenn ich dann mal bei einem Italiener bin. So, das heißt, Mozzarella kommt für mich nicht auf den Index. Und das ist auch okay und das vertrage ich auch. Ich sollte vielleicht dann als Hauptspeise nicht unbedingt eine fette Pasta mit überbackenem Käse und Sahnesoße essen und hinten raus noch die doppelte Menge Tiramisu und dann einfach, weil wir schon mal da sind, nochmal ein Milchkaffee oder ein Cappuccino für hinten raus zur Verdauung, dann könnte man davon ausgehen, dass es brenzlig wird. Aber wenn man sich dann mal an dem einen Abend das gönnt und dann die anderen Sachen weglässt, dann ist das alles okay. Und genauso muss man, glaube ich, auch mit den Dingen umgehen, was Unverträglichkeiten angeht. Wie gesagt, wir reden über Unverträglichkeiten und nicht über Allergie. Ne? Wenn man wirklich eine Allergie hat oder bei Gluten, wenn man eine Zöliakie hat, dann sollte man natürlich auf jeden Fall darauf verzichten. Aber wenn es nur eine Unverträglichkeit ist, dann geht es immer eigentlich um die Menge. Und so habe ich das letztendlich dann auch über die Jahre gelernt und wurde mir hier dann eigentlich auch nochmal eingeschliffen. Und insofern hat mich dieser zweite Aufenthalt doch mit so viel Routine viel besser wegfedern lassen, was jetzt eigentlich so die Zukunft angeht, wie ich mich ernähren will, worauf ich achten soll. Also da war ich schon deutlich erfahrener und das hat geholfen.
Ja, ich glaube auch, dass sich auch insgesamt der allgemeine Wissensstand natürlich in den letzten 7 Jahren auch verändert hat. Also wenn man jetzt vor 7 Jahren über Gluten, Laktose, Fructose, solche Sachen gesprochen hat, dann hat man ja...
Histamin habe ich auch. Also ich habe das ganze Rundum-Sorglos-Paket. Normalerweise dürfte ich eigentlich wahrscheinlich nach diesen ganzen Untersuchungen gar nichts mehr essen. Aber ich kann es ja jetzt sagen an dieser Stelle, nach 9 Tagen Kur war ich jetzt vor 2 Tagen wirklich in einem Kölner israelischen Restaurant super lecker essen. Hummus, Falafel, Pita-Brot, alles lecker, ne? Obwohl ich, wie gesagt, Glutenunverträglichkeit und was nicht alles. Aber ich habe reingehauen und danach gab es auch noch eine Tiramisu und süß und ich habe es einfach gemacht und es ging mir nicht schlecht. Ich habe natürlich dann am nächsten und übernächsten Tag mal ein bisschen Piano gemacht mit der Ernährung und habe gesagt, so, ne, und jetzt machst du mal mittags wieder deine Trennkost und machst einfach nur ein bisschen gegarten Brokkoli und ein bisschen Kartoffeln dazu. Und dann ist das auch in Ordnung. Und genauso soll man verfahren. Also zweimal in der Woche kann man Vollgas geben und den Rest ein bisschen aufpassen. dann kommt man, glaube ich, ganz gut durchs Leben.
Also ich habe für mich einfach gelernt, es geht ja nur darum, dass du es weißt. Weißt du so, wenn du weißt, was schlecht ist und wenn du dann regelmäßig die Sachen auch mal komplett weglässt, dann kannst du sie dir auch ab und zu erlauben. Das Problem ist ja, dass die meisten Leute eigentlich gar nicht wissen, was für sie schlecht ist. Das heißt also, wenn du dann nur weißt, okay, Laktose ist nicht gut für mich, aber von der Fructose und den Histamin weißt du nichts, weil alles... Jedes Mal ist es ja eine Reizung für den Darm. So. Und dann ist es ja eigentlich fast egal, was ihn reizt, sage ich mal so. Das heißt also, der braucht einfach mal Pause von Reizung. So. Und wenn du nicht weißt, was ihn reizt, dann ist es schlecht. Wenn du weißt, was ihn reizt, dann kannst du sagen, okay, das lasse ich jetzt mal ein paar Tage weg. Und dann kannst du auch mal zwischendurch mal sündigen. Also von daher, es gibt alles, Wissen ist Macht in dem Zusammenhang. Steht bei mir auch auf dem Rücken tätowiert unter W.
Sehr gut. Der ganze Rücken ist voll. Ja, aber ja, das sind halt wirklich einfach so diese Leitlinien. Und wenn man das so ein bisschen hat als Leitplanke rechts und links, dann kriegt man das selbst mit Unverträglichkeiten hin, absolut. Also man muss davon wissen. Und vor 7 Jahren, ne, da gab es solche Institutionen wie die Ernährungsdocs oder Bas Dost mit seinem wirklich sehr, sehr... stimmt, natürlich. Baskast. Das schneiden wir raus. Bas Dost ist ein hervorragender Fußballer vom VfL Wolfsburg. Baskast mit seinem Ernährungskompass und... So weit war die Ernährungswissenschaft vor 7 Jahren gefühlt noch nicht. Jedenfalls nicht flächendeckend. Und insofern, klar, hat sich da natürlich einiges getan.
Du hast jetzt schon sehr viel geteilt. Aber gibt es noch irgendwas, was du nicht erwähnt hast, was du mit in deinen Alltag aufnimmst?
Ja, diese Regelmäßigkeit von Mahlzeiten und zu einer, wenn es eben geht, immer wiederkehrenden Uhrzeit. Ich weiß, das ist natürlich in vielen Jobs nicht immer sehr realitätsnah, in meinem zum Beispiel auch überhaupt nicht, aber wenn man sich das vornimmt, dann kriegt man das irgendwie hin oder alleine daran zu denken, dass man jetzt, dann esse ich halt irgendwie um 23:30 nachts dann noch die große Pizza-Blech-Platte, dann wird's halt schwer in der Nacht. Ich glaube, wenn man das mitnimmt, dass man morgens frühstückt, gegen Mittag irgendwie Rohkost isst, da dann sehr Salat und den halt auch nicht irgendwie abends, weil Rohkost abends ist auch nicht gut für die Verdauung. Und dann zwischendurch halt auf diese Snacks, die ja überall lauern. Und da ist man ja wirklich machtlos teilweise. Wenn man die dann weglässt, dann weiß man, dann hat man schon viel richtig gemacht.
Okay. Und letzte Frage ist ja in diesem Format, dass wir immer noch mal einen Tipp für unsere HörerInnen haben. In dem Fall frage ich dich natürlich, was würdest du denen als Tipp geben, wenn sie das erste Mal in den Lanzerhof kommen wollen?
Sich vorher informieren, was da auf einen zukommt. Nach dem ersten Abend sagen, hey, das ist aber echt ein bisschen dünn hier auf dem Teller, weil die Hölle kommt dann später. Nein, sich vorher darauf einlassen, informieren, dann kann man im Prinzip die Zeit auch viel besser nutzen, das Angebot durcharbeiten, weil es gibt wirklich hervorragende Dinge, die man machen kann, Behandlungen, die man sonst auch nicht an jeder Ecke bekommt. Das ist wirklich sehr, sehr mannigfaltig im Lanzer Hof, dass ich habe zum Beispiel eine Kraniosakraltherapie gemacht. Ich weiß nicht, hast du die auch mal gemacht?
Ja, habe ich.
Ich will nicht wissen, wie es funktioniert. Ich will es gar nicht hinterfragen, weil dann denke ich irgendwie, das kann doch nicht sein. Man kann doch nicht mit Hand auflegen am Körper, irgendwie kann doch der Therapeut jetzt nicht irgendwie merken, was mit mir los ist und wo ich irgendwie wo irgendwie ein bisschen irgendwas verändert werden muss oder irgendein Energiefluss sich aufbauen sollte. Das ist Wahnsinn, aber es funktioniert. Es kommt ja aus der Osteopathie und ich habe es vorher nicht gekannt. Und ich will auch, wie gesagt, gar nicht wissen, warum und wie es funktioniert, aber es funktioniert. Und das hat mir unglaublich gut getan. Und alle, die ich dort kennengelernt habe, auch besagter Kollege, den ich ja so ein bisschen erklären musste, hör mal, was machst du da eigentlich die ganze Woche, ohne zu wissen, was du hier tust, dem habe ich gesagt, mach das, mach eine Kraniosakraltherapie, und es war umwerfend gut.
Also ich hatte die in Lanz und ich bin mir nach wie vor sicher, dass ich ungefähr 10 Zentimeter über der Liege geflogen bin und noch meine
Es ist Wahnsinn, ne?
Und meine Hände, die ich auf dem Bauch hatte, waren nochmal 10 Zentimeter über meinem Bauch, obwohl sie auf meinem Bauch lagen. Also ich hatte so ein 3-Cluster sozusagen. Unten Liege, dann 10 Zentimeter nix, dann ich und dann nochmal meine Hände nochmal 10 Zentimeter drüber, obwohl alles eigentlich ganz sicher übereinander lag, aber es fühlte sich nicht so an. Also es ist surreal.
Bei mir war es eigentlich nicht direkt in der Behandlung, sondern danach. Also in der Behandlung bin ich wirklich original eingeschlafen. Ja, was natürlich eigentlich mal, wo man so denkt, ja, ist ja eine Form von Entspannung, kann also nicht ganz falsch gewesen sein. Die Therapeutin hat gesagt, es war super für dich, dass du mal komplett losgelassen hast. Das war total perfekt. Sie konnte ja trotzdem irgendwie weiter in ihre Energieströme fließen lassen können. Und ich bin aber dann aufgestanden und hatte das Gefühl, ich bin 20 Zentimeter größer. Es war mir fast unangenehm, weil ich bin so gerade wirklich kerzengerade gegangen, dass ich mich so umgeschaut habe im Flur und da dachte so, ey, gucken die Leute einen jetzt komisch an, weil man jetzt auf einmal, ich hatte so das Gefühl, ich bin wirklich 20 Zentimeter größer. Die ganze Wirbelsäule war lang und es war sehr, sehr surreal und ich habe mich fast unwohl gefühlt, weil ich dachte, das muss doch auffallen. Nee, fiel gar nicht auf, sondern das innere Gefühl war einfach ein ganz anderes, also wie so neu aufgesetzt. Und das war toll. Das war echt.
Ja, ich war auch überrascht, du warst auf einmal größer als ich.
Hart beeindruckend. Ja, ich war auf einmal 1,90.
Matthias, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Du, die letzte Frage, die Frauenfrage habe ich mal hinten dran gehängt, aber ich muss sie leider doch stellen, weil sie so häufig gestellt wird. Was zieht man da eigentlich an? Also was trägt man so im ganzen Hof?
Ich habe eine gute Nachricht für alle Frauen. Lass den Kleiderschrank zu Hause. Es reicht der Bademantel, den es eh dort gibt. Also nein, es ist tatsächlich so, man kann mit Bademantel und Schlappen tatsächlich zum Frühstück, das ist auch völlig legitim, auch zum Mittagessen, weil man natürlich eh teilweise von Behandlung zu Behandlung kommt, nur am Abend, da möchte man, und das finde ich auch einen völlig nachvollziehbaren Wunsch, möchte man, dass man da zumindest eine normale Kleidung trägt, aber wirklich nicht aufgebrezelt. Man muss also nicht das lange Schwarze mitnehmen. Auch die Männer können ihren Schlips zu Hause lassen. Also total casual, abends auch und tagsüber Bademantel und auch Sportklamotten, Jogginghose, Hoodie, alles wunderbar. Abends ein Polohemd, eine Jeans, fertig. Also ganz, ganz relaxed auch, was die Kleidung angeht. Also kein Stress auch an dieser Front.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcast freuen. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie in Zukunft auch keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.